Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast aus deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Die Wundertype heute, die hat uns der Rudi, unser Jugendmitarbeiter, mitgebracht. Hallo Rudi, schön, dass du da bist.
Hallo Danny.
Na, ich hätte fast gesagt, alles senkrecht. Wie geht's?
Herrlich, guck mal raus, heute ist fantastisches Wetter. Das kann sich natürlich in dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, schon lange geändert haben, aber heute ist es herrlich draußen.
Ja, so ein Spätsommer ist nochmal was richtig Schönes. Ja, nee, ich mag das auch. Ich mag Winter nicht so. Ist nicht meine Jahreszeit. Also vor allem, wir haben ja nicht mehr so diesen Winter mit so richtig Schnee und so richtig weiß und so richtig trocken draußen. Also trocken, aber ne, kalt. Dann haben wir immer diese glitschigen, nassen, irgendwie Schlechtwetter. Bäh. Ist nicht meins. Bist du ein Winterfan?
Aber nur, wenn ein richtiger Winter ist. Also dieses mal tauen, mal schneien, das ist wirklich öde. Ne? Aber oberhalb von 2000 Metern richtiger Winter, das ist schon was Genaues.
Na, ich bin ja jetzt auch gerade dieses Jahr erst hierher gezogen und ich habe ja vorher so ein bisschen am Rand des Erzgebirgs gewohnt. Da gab es auch schon nicht mehr so richtig Schnee, außer man ist nach Johannstadt hochgefahren. Mhm. Wie war denn das hier in Zwickau in den letzten Jahren?
Also in Zwickau konntest du in Schnee wirklich zusammensuchen. Wenn da nicht zusammengeschoben worden ist von irgendeinem Schneepflug, war da innerhalb von 24 Stunden wieder weg.
Und die Dörfer ringsrum?
Also das geht dann erst so Schneeberg, würde ich mal sagen, los, wo du dann mal über einen längeren Zeitraum von 6-7 Tagen mal ein bisschen Schnee liegen hattest. Ansonsten war ja wirklich Ebbe.
Und da bin ich mal gespannt. Meine Kinder lieben nämlich Schlittenfahren.
Hm. Ja, Berge habt ihr immer da drüben, wo du wohnst, aber...
Ja, wenn da kein Schnee drauf liegt, ist das Schlammrutschen. Das kriegen die auch so.
Ganz traurig.
Okay, Rudi, du hast uns eine Wundertype mitgebracht.
Jawohl.
Und du beschreibst uns die wie immer erstmal nur mit deinen eigenen Worten. Leg mal los.
Okay. Die Wundertype, die heute hier sitzt, ist dem Fuße des Erzgebirges entwachsen. Sie, also die Type, hat zweifelsfrei Züge eines Freiheitskämpfers aus dem zänkischen Bergvolk. Was die Type dazu macht, ist Willensstärke. Die Art, sich nicht von anderen beeinflussen, beeindrucken oder verbiegen zu lassen. Die Type hat einen unverkennbaren Humor. Kommt sie einmal ins Lachen, kann man noch stundenlang nachher, auch wenn sie den Raum lange verlassen hat, dieses Lachen noch hören. Die Type ist leidenschaftlich bei allem, was man als Type halt so macht. Sie ist der Sittich unter den grauen Spatzen. Jemand, der Farbe in jede triste JG-Stunde bringt.
Das klingt nach einer spannenden Type. War ganz schön oft sie dabei. Das hat sich aber auf die Type bezogen, ne? Weil der junge Herr, der mir hier gegenüber sitzt.
Also ich bin das letzte Mal sozusagen scharf aufgelaufen, als ich schon vorher männlich und weiblich verraten habe und habe das diesmal versucht neutral zu halten, eben auf die Type bezogen. Deswegen dieses sie.
Okay, jetzt habe ich es quasi verraten.
Ja.
Aber verrat du mir doch mal, welche drei Dinge du mitgebracht hast, von denen ich jetzt raten darf, ob sie stimmen oder nicht stimmen.
Also du hast in der Vorstellung bereits eine kleine Andeutung bekommen, was eventuell hier treffen könnte. Also, unsere Type war eine Zeit lang politisch stark engagiert. Er, haben wir jetzt schon verraten, war deshalb auf diversen Protestveranstaltungen, Demos etc., zum Beispiel gegen die Stützpunkte der Amis in Deutschland, gegen Atompolitik und so weiter. Und beim legendären G20-Gipfel in Hamburg wurde er dafür in U-Haft genommen. Okay. Oder unsere Wundertype fährt Rallye. Die Mutter ist darüber natürlich überhaupt nicht begeistert. Sie hat es am Anfang gar verboten. Eines Tages muss sie aus der Presse lesen, dass ihr Sprössling auf dem Podest gestanden hat.
Mhm.
Der Moment, als man dann ihr gegenübersteht, das ist der Spannende. Oder ist unsere Type Hals über Kopf, ohne Vorüberlegung, also ohne Vorplanung, zu dritt mit einem Kleinwagen von hier, also vom Heimatort, nach St. Petersburg gedonnert, nonstop, um eine Freundin zu besuchen.
Ich bin so in der Geografie null. St. Petersburg liegt in Russland, oder?
Mhm.
Das ist ein Stück, oder?
Das sind ein paar Meter, ja.
Und wie lange fährt man da ungefähr? Was würdest du schätzen?
Ich würde sagen, dass man mit einem Tag nicht hinkommt.
Okay. Also entweder politisch engagiert, beim G20-Gipfel in U-Haft genommen. Das klingt natürlich spannend, aber fast auch ein bisschen zu spannend, wenn ich ganz ehrlich bin. Rallye fahren, die Mutter hat es verboten und ihn dann auf einem Podest entdeckt. Das wäre eine lustige Story, die würde ich gerne hören. Hals über Kopf von hier nach St. Petersburg gefahren, um eine Freundin zu besuchen. Also wir haben ja hier schon zweimal das mit dem Auto drin, ne? Rallye fahren und Hals über Kopf weit wegfahren. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie zusammenpasst und zusammengehört. Deshalb sage ich mal, unsere Wundertype ist nicht politisch engagiert gewesen und wurde beim G20-Gipfel in U-Haft genommen. Das wäre mein Tipp.
Mhm. Muss ich das jetzt auflösen? Du guckst mich so fragend an.
Ich würde sagen, da fragen wir unsere Wundertype selber mal. Lukas, schön, dass du da bist.
Grüßt euch.
Sagen wir mal, ob ich recht habe. Wurdest du schon mal beim G20-Gipfel in U-Haft genommen?
Nee.
Aha.
Aber fast.
Nee, G20 war mir dann doch eine Nummer zu straff.
Mhm. Also, aber das heißt, du bist doch politisch engagiert?
Ich war, sagen wir es mal so.
Mhm. Also in welchem Kontext? Warum? Wie?
Genau, mit den amerikanischen Stützpunkten halt und der NATO-Russland-Politik so, dass.
Ah, da haben wir dann auch die Fahrt hier nach Russland, ne? Das ist alles eins sozusagen.
Das ist alles eins.
Ja. Ja, aber wie kam es dazu? Warum bist du da aktiv geworden? Was hat dich da gestört oder was hast du da wahrgenommen?
Ja, zum einen die immer weiter hochgeschaukelte Konfrontation zwischen der NATO und Russland, wo, ja, was nicht mehr ganz so.
War das mit der Krim, wo das wieder anlassen?
Ja, das ging schon davor los. Aber
wann war das denn überhaupt? Das klingt für mich gerade so wie Kalter Krieg, 50er Jahre.
Das war heißer Scheiß.
Nee, war 2015, 2016 rum. Mhm. Genau. Da waren wir ein paar Mal in Rammstein an der Airbase.
Mhm, die Band kenne ich.
Nee, nicht die Band, sondern den Stützpunkt dort.
Wo die amerikanischen Soldaten stationiert sind.
Ja, und von da aus werden auch die Drohnen gesteuert, die im Nahen Osten dann operieren, weil die das von Amerika aus nicht steuern können, nicht in Echtzeit übertragen können.
Da reicht das WLAN-Signal nicht.
Na, die Erdkrümmung, das passt zum Satellit hoch nicht und deswegen wird das von Rammstein aus gesteuert.
Mhm.
Da passt das genau, dass die zeitliche Verzögerung nicht zu groß ist.
Das ist krass. Ich habe hier gestern erst beim Deutschlandfunk einen Beitrag gehört, dass die Bundeswehr jetzt überlegt, Kampfdrohnen anzuschaffen. Und die CDU wäre da immer ganz sehr dafür gewesen und die Grünen und die SPD dagegen, aber die SPD ist jetzt auch gekippt und sagen, ach, lass die das mal anschaffen.
Ja.
Macht Sinn. Und dann gab es eine Expertin zum Thema Drohnen, die gesagt hat, also weil die Befürchtung ist immer, dass diese Drohnen quasi selbstständig fliegende Waffensysteme sind, die auch selbstständig denken. Was da aber immer verschwiegen wird, ist, dass die Technik noch gar nicht so weit ist und dass die Drohnen, die haben wollen, quasi Drohnen sind, die immer ferngesteuert sind von einem Piloten. Und die Bundeswehr argumentiert quasi so, dass die wollen, um ihre eigenen Truppen zu schützen. Und die große Angst, die dahinter steckt, ist, dass es aber eben so wie bei den Amis ist, die Dinger nutzen, um einfach aus der Ferne Krieg zu führen und möglichst überhaupt gar keine Menschen mehr gegeneinander antreten zu lassen, was natürlich eine Kriegsführung viel schneller und einfacher macht und viel mehr zivile Opfer fordert.
Es ist nicht alles unter dem Deckmantel der Friedensmission zusammengefasst. Nicht Krieg wird es nur von Kritikern auftauchen.
Hm. Naja, aber du hast das irgendwie mitgekriegt.
Ja.
Wie kriegt man denn sowas mit als Jugendlicher oder junger Erwachsener?
Ach, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert und ja, auch die ganze.
Du hörst Deutschlandfunk?
Nee.
Nee. Ich kriege das nämlich nur durch den Deutschlandfunk mit, wenn ich ganz
ehrlich bin. Nee. Also sowas, ja, kriegst du nur im Internet mit. Also muss man halt ein bisschen gucken. Aber mal so.
Na, dieses Internet muss ich mir mal noch von jemandem erklären lassen.
Naja, mal abseits vielleicht auch von irgendwelchen. Presseseiten oder wie auch immer, was alles Axel Springer oder wie auch immer ist, sondern halt einmal ein anderes Nachrichtenportal, was da ein bisschen außerhalb davon steht.
Das klingt jetzt nach Russia Today.
Zum Beispiel.
Okay, und das habe ich persönlich immer mit Aluhüten und Verschwörungstheoretikern in Verbindung gebracht. Klär mich da mal auf, was hat es denn damit auf sich?
Ich würde sagen, die bringen trotzdem weitreichender das. Die filtern nicht ganz so extrem draus. Also egal, ob irgendwo eine Demo war oder so, was da passiert ist, haben die relativ gut meiner Meinung nach dargestellt und haben relativ viel da dazu berichtet, wo das jetzt beim Spiegel oder wo recht schnell unter den Tisch gekehrt wird oder nur eine Fußzeile wert ist.
Mhm. Was bedeutet denn das für dich, wenn du sagst, du bist politisch aktiv, sag ich mal, fährst nach Rammstein und bist dort, sag ich mal, was bedeutet denn das zeitlich, was bedeutet das an Aufwand, was bedeutet denn das an Geld und so weiter und so fort für dich? Oder machst du das alleine, fährt da halb Hirschfeld hin? Oder?
Nee, wir sind dann schon immer in Gruppe hingefahren, aber ich sag mal, Wochenende möchte man schon einplanen. Also wir haben auch die Aktion nach Rammstein und zurück mal, naja, Samstag früh losgefahren, ich glaube um 4 oder so, und waren dann Sonntag früh um 4 oder um 6 auch wieder da. Also das geht auch komplett ohne Schlaf, aber die Aktionen waren schon selten. Also meistens gleich Freitag angereist, Sonntag wieder zurück, dass man ein bisschen Schlaf zwischendrin auch noch hat. Und die Gemeinschaft war da auch sehr wertvoll. Also das hat auch immer ein bisschen gefetzt da.
Und mit wem bist du da hingefahren?
Ein paar Chemnitzern, ja, so, die man halt so kennengelernt hat unterwegs. So.
Na, ich frage deshalb, bist du da mit quasi Christen, mit deiner Gemeinde, mit irgendwelchen Leuten, die du kennst, hingefahren, oder bist du da in irgendeiner Partei oder irgendwie sowas in der
Richtung? Nee, das war bunt zusammengewürfelter Haufen, also.
Okay, Freundeskreis sozusagen.
Ja, der hat sich gebildet dort auf den Veranstaltungen, so der Reihe nach.
Und aber wie findet man sich denn da, wenn man so sagt, ich will da irgendwie mal mit hin und was machen?
Ja, da gibt's so, wird so gesucht nach Fahrgemeinschaften und dann stolpert man halt da einmal drüber. Also.
Mhm. Ja. Spannend. Okay.
Ja, das hat noch, du hast jetzt nur eins ausgeschlossen, das heißt, du hast jetzt noch eine 50-50-Chance.
Nee, warte mal, der hat gesagt, er wurde nicht auf dem G20-Gipfel in U aufgenommen. Das heißt, ich lag richtig.
Erstmal ja, jetzt müssen wir ja noch das Richtige rausfiltern. Das heißt,
ich lag doch richtig. Die anderen zwei, ich gehe jetzt davon aus, dass das falsch waren, obwohl er ist ja politisch engagiert. Aber er wurde nur nicht in U-Haft genommen. Das verwirrt mich jetzt.
Ja, die Kernaussage, dass ich in U-Haft war, stimmt ja nicht. Also
ist das der Punkt, der nicht stimmt? Oder nur
einer.
Ach, du hast mehr. Ich muss jetzt das eine Richtige finden.
Genau.
Nicht das eine Falsche. Jetzt habe ich es. Naja, also ganz ehrlich, wenn du hier so eine Russland-Liebe an den Tag legst und die Amis so verteufelst, anhörst, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, dann traue ich dir zu, dass du als Überkopf von hier nach St. Petersburg gefahren bist, um eine Freundin zu besuchen.
Das ist also richtig. Also das haben wir fand tatsächlich so statt.
Welche Freundin, was hat die da gemacht?
Vom Kumpel, die Schwester, die hat, ich glaube, ein halbes Jahr war die an der deutschen Schule und hat dort im Kindergarten Kinder betreut, so als Austauschprogramm oder irgendwie irgendein Kulturaustausch, irgend sowas. Und ja, da habe ich halt mit dem Kollege überlegt, habe gedacht, naja, könnte man ja mal überfahren. So. Und ja, letztendlich haben sich dann noch ein paar mit rangehangen. Und da sind wir hinzu halt zu dritt gefahren, der Rest ist geflogen und rückzu in einer anderen Konstellation auch wieder zurückgefahren und der Rest geflogen.
Das waren dann aber diesmal deine Freunde?
Ja.
Nicht irgendwelche Leute, die du irgendwo aufgegabelt hast?
Richtig.
Du hast meine Mitfahrgelegenheit nach St. Petersburg eingestellt und geguckt, wer sich meldet.
So, jetzt, um sich das Ganze vorzustellen, gib mal dem Auto einen Namen und dann beschreib mal.
Fiat Panda.
Nee, mein Peugeot 106, mein
Bruder. Ah. 106.
Dreitürer oder?
Dreitürer, genau. Da.
Logisch.
Mit dem habe ich auch schon Erfahrungen gemacht.
Ja. 6 PS gehen, oh, muss bloß ein bisschen wahnsinnig sein.
Wie lange bist du wirklich gefahren?
Wir sind, wann war denn das? Ende November, anderthalb Wochen ungefähr, sind wir losgefahren. Das war 2018, glaube ich. Und waren am 2. Dezember wieder da. Wir hatten davor schon, also gewisse Vorbereitungen haben wir natürlich auch getroffen. Also
hat mal getankt und so.
Naja, auch den Wagen so an sich vorbereitet, noch ein bisschen
Reifendruck überprüft.
Noch ein bisschen technische Hilfsmittel mit eingebaut, dass man sagt, das ist gerade was die Laderei oder so angeht, dass man mal USB-Buchsen und so Zeug hat und ein bisschen Licht zusätzlich noch, dass man halt vernünftig drinnen
übernachten kann. Habt ihr im Auto geschlafen?
Ja.
Zu viert.
Zu dritt.
Im Peugeot 106.
Geht.
Sitzend.
Nee.
Hä?
Also einer saß. Einer auf dem Beifahrersitz saß und die anderen zwei, da kann man schön den vorderen Sitz nach vorne klappen, also Kopfstütze raus, Sitz nach vorne klappen. Die Rücksitzbank, da haben wir den einen Teil vom Sitz an sich, haben wir gleich zu Hause gelassen. Und den anderen haben wir dann rausgemacht. Dann kann man die Lehne hinten vorklappen und dann ist es schon mal eine Ebene und dann macht man halt noch den Fußraum von der Rücksitzbank voll und dann kann man da schön eben schlafen.
Mit zu zweit?
Mit erhöhtem Kopf, es geht gerade so. Es ist,
wie groß bist du?
Keine Ahnung, 1,75 und sowas. Es geht.
Lieber Mann.
Okay.
Also das geht auf jeden Fall. Es war eher das Problem, dass ja durch Gastgeschenke und ähnliches Zeug eigentlich so der Platz insgesamt recht begrenzt war. Also die Häufen neben dem Schlafplatz sozusagen, die waren recht hoch,
Wollte gar nicht zu wissen, wie viele Wochen ihr gewesen seid, sondern wie lange die Anreise.
Ja, die Anreise, also wir sind Dienstagabend losgefahren und waren Donnerstag oder Freitag, wir sind bis Warschau, dort haben wir dann mal kurz genächtigt, also das war, keine Ahnung, früh um 3 oder so, dann ging es früh um 7, um 8 wieder los. Dann bei Riga und dann sind wir durchgezogen. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag früh um 8 waren wir, glaube ich, in
St. Petersburg. Also knapp 3 Tage.
Ja, bloß, dass wir die letzte Nacht halt wirklich durchgezogen haben. Also da ohne Schlaf. Und
3 Fahrer.
Ja, also ich bin meistens die Nachtetappen gefahren. Ja.
Krass.
Ist eigentlich recht entspannt, das ist... Waren insgesamt sind wir 4.460 Kilometer gefahren.
Okay, ich verstehe es aber noch nicht so richtig. Hier meine 3 Punkte. Also du bist politisch engagiert, du bist nach St. Petersburg gefahren und dann muss ja jetzt das Nächste nicht stimmen sozusagen. Du fährst Rallye, obwohl es deine Mutter verboten hat und du wurdest schon mal auf einem Podest von ihr in der Zeitung gesehen.
Naja, Rallye fahren durch. Aber ich war, auf dem Podest so richtig noch nicht. Also Gesamtsieg haben wir noch keinen gefahren oder Gesamt-Erster bis Dritter haben wir noch nicht geschafft. Aber so ein Klassensieg war schon auch mit dabei. Aber die Mom weiß das auch. Also die war zwar nicht begeistert, aber
ja. Aber die hat es quasi nicht aus der Zeitung erfahren.
Naja, die.
Okay.
Also pass mal auf, die Dinge, das sind quasi gefährliche Halbwahrheiten, ne? Weil ich ja wusste, dass du den Lukas schon kennst, dass du den in der JG besucht hast. Manchmal ist ja jemand da, den du überhaupt noch nie gesehen hast. Und deswegen haben wir ja quasi, sag ich mal, so ein paar Köder gelegt, wo du weißt, aha, das stimmt, aber am Ende eben nicht ganz. Ne? Also diese U-Haft zum Beispiel stimmt nicht, obwohl er ja politisch engagiert.
Also war auf jeden Fall eine spannende Fragerunde und ich glaube, wir konnten schon ziemlich viel über dich herausfinden dadurch. Wir machen trotzdem mal weiter. Wir beschreiben den Lukas mal, weil ihr den ja quasi noch nicht sehen könnt. Und der Rudi fängt mal an.
Also ich schätze, dass der Lukas ungefähr 1,75 Meter groß ist.
Gutes Augenmaß.
Hat dunkle Haare, hat ein Headset auf dem Kopf, was sich farblich quasi kaum abhebt. Und hat einen Vollbart.
Ziemlich schön, muss ich sagen. Also hat an den Wangen mehr als ich. Da bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hoffe ja, bei mir wächst da auch mal noch irgendwie was. Dann hat er einen schwarzen Pulli an, der sehr nach einem Jesus Freaks Pulli irgendwie aussieht. Aber
naja.
Wo was anderes draufsteht. Also da ist ein
O4J. Das ist der Jugendpullover von Obergrinitz.
Aha. Sieht aus wie ein Jesus-Fix-Pulli. Schön. Gefällt mir. Schwarzer Kapuzenpulli mit einem, also vorne auf der Brust links, Emblem mit einem Kreuz und einem Herz und keine Ahnung, was das dahinter ist. Ist hinten noch was drauf auf dem Pulli? Oder
nur da vorne? Ist das gleiche Symbol nochmal in groß.
Ja. Sieht schön aus. Und sieht auch so aus, als gäbe es den schon eine Weile. Boah. Also ich würde sagen, den hast du locker schon 5 Jahre getragen.
Nee, ganz so lange noch nicht.
Okay. Ja, aber schöner Pulli.
Ich würde so sagen, so rein vom Äußeren ist der Lukas zwischen 20 und 25 irgendwo gelandet in der Zwischenzeit. Du wirst auch langsam älter.
Ja.
Was man quasi nicht sieht, aber was ich vorhin schon gesehen habe, dass er sehr spezielles Schuhwerk anhat, aber das könnt ihr ja wahrscheinlich schon sehen, bevor er es hört.
Genau, seht ihr wie immer im Episodenbild. Und er hat eine ausgewaschene blaue Jeans an. Genau, die auch Spuren von Arbeit enthält. Also ja. Nicht ganz sauber.
Wie sollte das anders sein?
Genau. Ja, Lukas, wir haben es gerade schon gehört, du bist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Wie alt bist du?
23.
23. Wo kommst du her?
Ich komme aus, ursprünglich Wolfersgrün und aktuell wohne ich so ein bisschen in Obergrinitz.
Aber nur inoffiziell, habe ich gehört.
Nur inoffiziell.
Offiziell wohnst du?
Noch zu Hause.
Warte mal, die.
Ja.
Schön. Genau. Nee, cool, dass du da bist. Rudi, du hast uns den Lukas mitgebracht. Wie bist du denn auf den gekommen?
Also wenn du irgendwann mal in dieser Gegend, in diesem südlichen Teil des Kirchenbezirks unterwegs bist und dort Jugendstunden hältst, dann kannst du quasi am Lukas überhaupt noch vorbeikommen, weil der ein Multiplayer ist. Da ist also nicht nur in einer JG, du hast ihn in Stanggrün kennengelernt. Mhm. Da ist aber nicht nur in Stanggrün, da ist in Hirschfeld, da ist in Obergrinitz und in Bernwalde. Und wenn es in Wildenau und in Kirschberg auch noch klappen könnte, wenn er dazu Zeit hätte, würde er vermutlich auch dort noch hingehen. Und da habe ich ihn in der JG, ich glaube, das erste Mal habe ich dich in Hirschfeld irgendwo. Okay.
Meine ehemalige Heim-JG.
Genau.
Genau.
Dann waren wir auch zusammen auf Rüstzeit schon. Wir haben also mindestens eine Skirüstzeit zusammen gemacht, obwohl der Lukas gar kein Ski fährt, sondern da hat sich für die Einbrett-Variante entschieden.
Ja, das ist ein Fortschritt.
Eine Weiterentwicklung.
Ja.
Sich die Füße zusammenzubinden.
Ja, mal sehen, wie das dieser wird. Trauriges Kapitel.
Nein, ich bin auch mal Snowboard gefahren. Mich hat es dann aufs Mal gelegt. Also ich konnte es mal ein Jahr und dann beim nächsten Jahr, da habe ich mich immer an der Schneekante verkantet und hat es mich immer hingelegt. Und seitdem...
Nie wieder.
Nee, also das ist wie so eine Angst, die sich eingebrannt hat. Ich versuche es immer mal wieder, aber ich verkante mich dann immer wieder sofort und fliege sofort wieder aufs Maul. Ich weiß nicht, wenn das eh mal drin ist. Naja, außerdem ist es schon ein unnatürliches Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, seine Füße sind zusammengebunden. Ne?
Nö, ist gut. Ist eigentlich schön entspannt draufstehen.
Na, das Aufstehen mit dem Snowboard ist im Tiefschnee vor allem immer gar nicht
ja, so es einfach. Kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also es geht schon.
Okay.
Gewusst, wie geht das?
Ich bin vielleicht auch einfach nicht der Sportlichste. Genau. Lukas, wo und wie hast du den Rudi kennengelernt?
Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, über in der JG in Hirschfeld, aber wir haben uns dann recht häufig irgendwo bei Aktivitäten vom Jupfer oder ja, also recht häufig Jugo, Jupfer, irgendwo JGs gesehen. Rudi hat es schon erzählt, ich bin auch relativ häufig irgendwo in anderen JGs rumgesprungen. Mittlerweile bin ich ein bisschen sesshaft geworden. ja.
Genau, und ich habe dich in der JG in Stanggrün das erste Mal gesehen, vor 2 Wochen ungefähr.
Ja, genau.
Und da ist mir positiv aufgefallen, dass du Gitarre spielst.
Ja, so ein bisschen.
Was spielst du denn noch alles? Also ich mag das immer, wenn Jugendliche noch ein Instrument beherrschen. Und nicht einfach nur auf irgendeinem digitalen Bildschirm-Device drauf rumdrücken und Töne erzeugen, sondern noch so richtig von Hand Musik machen.
Nee, also nur Gitarre.
Nur Gitarre. Aber du hast da in deiner JG eine Gitarre mitgebracht und meintest hier, die ist jetzt mal für die JG.
Ja, das ist so die ältere, die normale halt.
Na, ich wollte schon sagen, das klang so, als hättest du mehrere. Ja. Erzähl mal was darüber, ich bin ja auch so ein Gitarrenner.
Ja, ich hatte mir dann mal noch so eine E-Gitarre geholt. Weil ich gedacht habe, ja, ist immer ganz nett, macht ein bisschen mehr Spaß. Allerdings fehlt auch dazu in Stanggrün eigentlich noch das Schlagzeug, weil Cajon ist dann doch ein bisschen zu schwach.
Kommt drauf an, wie man E-Gitarre spielt.
Ja. Aber Ja. Nee, so ruhig spielen, das ist nichts für mich. Hm. Also muss schon ein bisschen vorwärts gehen. Und dann waren wir jetzt letztens, also im Sommer, Juli, August und sowas, waren wir im Thomann. Und ja, hatte ich schon überlegt, noch eine andere E-Gitarre zu holen. Und ja, da bin ich dann irgendwie über einen 12-Seiter gestolpert. Und ja, da habe ich gedacht, den nimmst du auch mal noch mit. Weil der sehr schön, sehr voll klingt. Das ist, also das ist auch was Schönes, wo du sagst, wenn du mal in der Kirche spielst oder was und da ist eben keine Begleitung mit Klavier oder was dazu. Es klingt einfach angenehmer, weil es so voll klingt, weil du ja die deutlich mehr Saiten hast, die doppelt so viele Saiten hast.
Also 12-seitige Gitarren, ne? Damit kannst du mich jagen. Wenn ich eine 12-seitige Gitarre in der Hand habe, dann muss die mindestens 2 Hälse haben. Irgendwie.
Warum?
Ich mag keine 12-seitige. Ich weiß nicht warum, aber ich mag keine 12. Das klingt für mich immer so nach Eierschneider. Also als ob du dir aus der Küche irgendwie so ein Brett nimmst und dann hier so dring da drüber machst. Ich mag generell wahrscheinlich, also ich mag, glaube ich, hohe Töne nicht so und die 6 zusätzlichen Saiten bei einer 12-seitigen, das sind ja alles nochmal Oktaven.
Nicht ganz.
Nicht ganz, aber
die unteren 2 sind einfach bloß gleich.
Genau, aber die restlichen sind quasi nochmal Oktaven oben drüber und ich weiß nicht, 12-seitige ist nicht so mein.
Ich finde das komplett unfair. Ich finde schon eine 6-seitige Gitarre ziemlich unfair, weil du hast ja nur 5 Finger. Was halbwegs geht, wäre eine Bassgitarre. Ne? Da hättest du auch mit meinen Griffeln eine Chance, sag ich mal. Ne? Da
hat man ein Instrument von Rudi gefunden.
Ja, Rudi, wir suchen noch einen E-Bassisten.
Und vor allem 5-seitigen, da kannst du auch hier härtere Musikrichtungen, ne? Wenn du da oben drauf noch mal eine tiefe Seite hast. Naja, okay. Du hast uns ein Thema mitgebracht.
Ja, also wir haben es vorhin ja schon mal ein bisschen angeschnitten. Das Thema Rallye fahren.
Oh. Das heißt, du fährst auch selber aktiv. Hast ja vorhin schon gesagt, auf dem Treppchen hat es noch nicht fürs Treppchen hat es noch nicht gereicht. Aber also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du sitzt in so einer Kiste, wie man sich das hier aus einem Videospiel irgendwie vorstellt. Irgendwie hier so ein richtiges Ding, so ein bisschen höher gelegt, breitere Reifen mit so übelsten Grip und Überroll. Wie nennt man das?
Käfig.
Käfig und draußen irgendwelche Aufdrucke drauf und so ein Zeug und dann geht es einmal quer durch die Pampa.
Ja, also ich fange mal an, wie es überhaupt so ein bisschen dazu kam. Mhm. Ja, die Sachsenrallye ist ja direkt vor unserer Haustür, so, also
AVD.
Die AVD Sachsenrallye, genau. Also die Freitagsprüfung, die in Hirschfeld in der Regel gestartet hat, ging, was weiß ich, 100, 200 Meter von meinem von der Mama im Haus so vorbei und da hat man halt früher immer mal ein bisschen geguckt dann und irgendwann kam dann so der Gedanke, man könnte ja mal mitfahren, könnte man auch mal ein bisschen probieren, weil schnell fahren fetzt ja.
In welchem Alter hast du diesen Gedanken ausgeheckt?
Ja, so vor 2-3 Jahren. Mhm. Und ja, dann hat man noch mal so ein bisschen, waren wir bei Roma Motorsport, wo die zur AVD Sachsenrallye hatten wir VIP-Tickets und ja, da hat man so noch mal ein bisschen einen tieferen Einblick gekriegt. Und ja, da habe ich gedacht, das willst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, habe dann gedacht, naja, auf dem Beifahrersitz kann man eigentlich ganz gut erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Und
ach, das ist dann auch immer so, dass da immer 2 zusammenfahren.
Ja, also ohne geht's nicht. Also außer beim Rallye-Sprint, was ganz kurze Prüfungen dann sind. Aber selbst da, also du kriegst einfach nicht die Zeiten zusammen, weil du die Strecke ja in der Regel nicht kennst. Also jetzt sind wir bei der Sachsenrallye, ist das jetzt mal eine Ausnahme, weil das der Heimrallye ist. Aber ansonsten, gerade jetzt letztes Wochenende, also wenn man es jetzt hört, wird es länger her sein, aber letztes Wochenende war ich in Schleswig-Holstein oben zur Atlantis-Rallye, da fahren wir 2-mal die Strecke ab. Erst sagt mir mein Fahrer an, was ich aufzuschreiben habe und was so für Streckengegebenheiten sind, was für Kurven sind. Dann beim zweiten Durchlauf im normalen Straßenverkehr ist das übrigens. Beim zweiten Durchlauf dann
Rallye im normalen Straßenverkehr?
Nein, der Aufschrieb wird erstellt im normalen Straßenverkehr.
Okay.
Da ist noch nichts abgesperrt.
Ach so.
Beim zweiten Mal lese ich dann vor und da wird dann geguckt, passt das so oder passt es halt nicht, muss da irgendwo noch was verändert werden, ist das zu tricky oder wie auch immer. Und ja, wenn wir damit dann fertig sind, geht es dann richtig ins Rallye-Auto rein und wird dann scharf. Also ich lese im Prinzip das Roadbook, also die Streckenbeschreibung für die Verbindungsetappe zu den Wertungsprüfungen, zu den einzelnen. Und ja, wenn wir dann an der Wertungsprüfung sind, lese ich dann halt den Aufschrieb vor, also welche Kurve kommt wann oder ja, wo kommt eine Kuppe, wo muss man aufpassen, so.
Aber das müssten wir jetzt trotzdem nochmal erklären. Der Typ, der das Ding fährt, der hat auch zwei Augen im Kopf, oder?
Ja, aber wenn du gerade am Wochenende hatten wir auf einigen Stellen 180 drauf, wenn du da auf eine Kurve zugeflogen kommst, die du zuvor zweimal gesehen hast, kannst du das eigentlich nicht einschätzen, ob die Kurve wie eng oder wie weit die jetzt ist, mit wie schnell du die durchfahren kannst.
Hm. Also, was steht denn dann bei so einer gefährlichen Kurve da in dem?
Naja, zum Beispiel, also ich mach mal so eine typische Ansage, 200, rechts 2, don't cut, schmiert zum Beispiel. Das wären jetzt 200 Meter vom letzten Punkt, den ich angesagt habe, beziehungsweise letzten Kurvenausgang. Dann rechts 2 hatte ich, glaube ich, gesagt, ja. Dann eine Rechtskurve und die meisten, also es gibt ganz verschiedene Arten, wie man das einteilt, die Kurvengrade. Der häufigste ist, dass die 2 dann das Lenkrad in Sektoren eingeteilt wird und da ist halt die 2 meistens recht eng. Also so ungefähr so eine 90-Grad-Kurve in der Stadt. Mhm. Sagen wir es mal so. Und dann das Don't Cut heißt, dass man da keinen Platz hat, um dort zu schneiden. Also dort irgendwo durch ein Dreckleid durch abzukürzen, dass du eben ein bisschen weiterfahren kannst. Und schmiert heißt halt, dass einfach dort der Grip, das Grip-Level nicht so groß ist. Ja. Und
aber die Geschwindigkeit gibt keine Empfehlung von dir, sondern nee, die muss dann der Fahrer festlegen.
Genau.
Und muss man lebensmüde sein, sich neben so einen Fahrer zu setzen? Ich meine, du hast sie nicht in der Hand, ne?
Ein bisschen verrückt muss man sein. Ja, es kommt ja auch auf mich drauf an. Also wenn ich Scheiße erzähle, kann es ja genauso. Also wird es ja dann auch eng.
Aber dann hat er ja immer noch zwei Augen im Kopf. Also wenn du jetzt statt links
rechts... Naja, das reicht aber, ja. Aber du kommst, zum Beispiel hatten wir am Wochenende auch eine kritische Stelle dabei. Es war eine 200 links 5 und dann 50, Achtung, rechts 2. Und
also eine Kurvenkombination, ja, sozusagen.
Wie bitte?
Eine Kurvenkombination.
Ja, nee, die kamen hintereinander so und die waren aber, das war einfach zu optimistisch dort geschrieben, beziehungsweise auch von mir zu optimistisch angedacht, wann ich das Timing setze, wann ich das ansage. Also das Timing, wann ich die nächste Kurve oder wie auch immer das ansage, muss halt auch passen, damit du eben erstens schnell durchfahren kannst und zweitens, dass es nicht zu spät ist, dass du noch anbremsen kannst. Und das wurde da etwas knapp. Also für die Zuschauer war es was, aber ich sag mal, es war hart an der Grenze. Es war allerletzte Rille, wie wir dort durchgefeuert sind, weil du halt ja erst nach der links 5.
Was ist denn 5? Ist das schwieriger wie 2?
Nee, das ist eine ganz weite Kurve, also wirklich, was du fast Volllast fahren kannst. Ja, und
der 1 ist Handbremse rum, der 2 ist
ja, so Spitzkehre ist der 1. Genau. Und ja, also das habe ich dann doch in der Hand und es ist halt schon, ja, der Adrenalinpegel alleine am Start dann, da ist schon extrem. Also das macht es eigentlich auch aus. Also wo ich sage, das erste ist ein komplettes Wochenende, was richtig Spaß macht, weil du mit Leuten zusammenhängst, die genauso bescheuert sind wie du und sich auf so einen Wahnsinn einlassen und ja, und einfach der Adrenalinkick und natürlich ist dann auch schön, wenn du dann irgendwo sagst, Mensch, hier richtig gute Zeiten gefahren und hier bis an die Grenze gegangen und ja.
Was für eine Klasse fährst du oder fährst du? Ja.
Da läuft verschieden, da ich aktuell nur einen festen Fahrer im Prinzip habe, das ist der, mit dem ich im Shorter Cup fahre. Da fahren wir in der NC4, also Gruppe F und Gruppe CDC bis 1600 Kubik.
Wie ist voll Bescheid jetzt?
Nee, also Gruppe F ist eine relativ freie Klasse, also eine nationale Klasse, gibt es nicht international, wo man halt dann wirklich am Getriebe was ändern kann, am Motor was ändern kann, Fahrwerk so oder so, wo man aber richtig halt Leistung rausholen kann. Also ich sag mal, der 106, mit dem wir da fahren.
Da fahrt ihr auch mit dem Peugeot 106?
Ja.
Ich merke, du magst dieses Auto.
Ja, ist ja nicht meiner, ist ja von meinem dänischen Fahrer.
Aber ist er dann auch höher gelegt und solche Sachen?
Nee, der ist, naja, ein bisschen höher, im Schotter wird er ein bisschen höher, ansonsten sind die eher tiefer noch ein kleines bisschen. Aber ohne Maxim, also nicht extrem, weil man hat auch auf den Asphaltrallyes Schotterstücken dabei und so, wo du dann sonst Probleme kriegst. Ja, und da haben wir zum Beispiel das Gerät hat, also ist ein ehemaliges Gruppe A-Fahrzeug, also internationale Klasse, die gut aufgebaut ist. Der hat original hat der Motor 118 PS, der jetzt hat 174 PS, hat ein Dockbox-Getriebe, also ein Clown geschaltetes, was man, wo man nicht dazu kuppeln muss, sondern wo man einfach die Gänge reinreißt.
Mhm.
Und das hält.
Weil es schneller geht.
Weil es schneller geht.
Das ist wie trocken schalten beim Moped.
Das ist wie Automatik.
Ja, es ist schon. Aber das Fetzte. Also das.
Hm. Bist du schon mal gefahren? Darfst du noch? Lässt du dich nicht?
Nee, das nicht. Aber es ist schon der Hammer. Und die Soundkulisse alleine, da ist der Wahnsinn.
Und bist du dann in der Klasse eher übermotorisiert oder eher untermotorisiert, wo ihr da mit diesem Auto fahrt?
Ja, so schlecht motorisiert sind wir nicht. Von den reinen Daten her können wir durch die ehemalige Gruppe A-Homologation.
Hm.
Heißt, wir fahren unter CDC, was für ehemalige Homologationsfahrzeuge ist.
Was sind Homologationsfahrzeuge?
Ja, zum Beispiel, die in der Gruppe A zugelassen waren oder so. Die sind nur für, was weiß ich, glaube 10 Jahre oder so, darf man die Homologation so nutzen, wenn die nicht verlängert irgendwo worden ist oder wie auch immer. Und dann fallen die eigentlich raus aus der internationalen Geschichte. Dann kannst du die national immer noch irgendwo in Belgien oder in Frankreich fahren. Aber eben nicht mehr zu WRC läufen zum Beispiel.
WRC?
World Rally Championship, also Weltmeisterschaft. Ja, und da dürfen wir halt, sind wir vom Gesamtgewicht, was wir haben müssen, sind wir einfach niedriger wie die Gruppe F-Fahrzeuge, die auf nationalem Reglement aufgebaut sind.
Also PS pro Kilo seid ihr gar nicht schlecht aufgestellt.
Da sind wir nicht schlecht aufgestellt. Das einzige Problem ist eigentlich, dass mein Fahrer halt da auch 40 oder 50 ist und da merkt man dann langsam, dass man da, dass dann die Unsicherheit doch ein bisschen, dass man da nicht mehr ganz hinauflatscht.
Hm.
Also zum Beispiel jetzt am Wochenende, wo ich oben in Schleswig-Holstein zur Atlantis-Rallye war, wo wir im Evo gefahren sind, also mit Mitsubishi Lancer Evolution, hat man leistungsmäßig oder insgesamt von der Technik rein ist da nicht viel dran gemacht gewesen, waren wir den anderen unterlegen und haben trotzdem halt, der Fahrer ist glaube ich ein Jahr älter wie ich, also da haben wir trotzdem gut mitgemischt, bis wir dann technische Probleme hatten, aber
Benzin alle.
Nee, Stromprobleme.
Okay.
Ohne Licht durch den Wald, ja, bei Finsternis und so. Totaler Wahnsinn, aber na gut.
Hast du dein Handytaschenlampe angemacht?
Scheiße. Ist
auch noch angebunden.
Orientierung waren dein Warnwagen.
Mhm.
Das ist nicht so schmies. Das.
Ja, aber besser ins Ziel gefahren als zwischendurch abgestellt. Weil Nenngeld habe ich so oder so bezahlt, dann will ich ins Ziel eigentlich versuchen zu fahren.
Ja. Also ich merke irgendwie dieses ganze Rallye-Ding, das Geld, dass du dich da so für faszinieren kannst und da so dich so voll rein nördest. Ich weiß jetzt langsam, wie es den Leuten geht, wenn ich von Gitarren oder sowas rede. Also, ja, krass. Und wie ist denn das für dich als Christ irgendwie da in dieser Szene so unterwegs zu sein? Also, gibt es dort viele Christen? Hast du irgendwie vielleicht auch in Hirschfeld Leute, die das mit dir teilen oder so?
Ja, die direkt mit drinne sitzen, habe ich noch keinen so direkt kennengelernt. Außer, naja, übers Telefon in Michael Stadelmann von SRS, also von Sportler ruft Sportler. Der leitet dort die Motorsportabteilung, sage ich mal. Genau, und der ist aber auch aktuell nicht auf der Rallye-Strecke unterwegs oder auf den Rallye-Strecken unterwegs. Und ja, aber da gab es auch gewisse Überlegung schon, das Ganze missionarisch auch zu nutzen, wenn man schon so unterwegs ist. Und viel Geld ausgibt für den ganzen Spaß und viel Zeit investiert.
Wie nutzt man das missionarisch? Wenn da Leute irgendwie einen Unfall bauen, geht man hin, macht eine Nottaufe? Oder?
Nee, also SRS macht das zum Beispiel über Aufkleber einfach. Die haben zum Beispiel so einen Spruch, unser Helm schützt unseren Kopf, unser Glaube, unsere Seele. Und da hat er gesagt, da kommt man dann durchaus mal ins Gespräch. Also das so über solche Aktionen kann man das schon. Auch Streckensprecher kommen zum Beispiel auch mal auf so Sachen, dann sprechen das mal an. Oder wenn man im Ziel ist und dort kurzes Interview gibt, oder ist es dann schon mal, da könnte man schon aktiv werden. Oder halt natürlich abends, wenn man beisammen sitzt, dann, dass man da einfach so mal anfängt oder die Chance nutzt.
Angenommen, die Rallye findet wieder statt. Also die ist jetzt ausgefallen, habe ich gehört,
ja,
bei uns, ne, die ÖVD-Rallye, wegen Corona etc. pp. Ne? Mal angenommen, die findet hier wieder statt. Da würdest du mitfahren, so quasi 200 Meter vor deiner Haustür.
Definitiv. Das würde ich mir nicht nehmen lassen.
Das ist ein Heimspiel für dich sozusagen.
Ja. Und dann noch wieder als Beifahrer, oder?
Eigentlich will ich auch noch als Starter, also öfter als Fahrer durchstarten dieses Jahr. Mal gucken, ob es was wird. Steht aktuell sowieso alles ein bisschen auf Kippe, weil die Hygienekonzepte und das Ganze ersperren das doch recht, größere Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Komischerweise in Schleswig-Holstein, die schaffen das ganz gut, aber ja.
Das geht hauptsächlich dann um die hygienischen Sachen, wenn du auf die Hütte müsst oder wenn die Leute ihre...
Ja, im Servicepark zum Beispiel, wo du deinen Platz hast, deine, was weiß ich, 60 Quadratmeter und die daneben und so weiter und wie du dich da, ja...
Fahrerlager.
Sozusagen.
Ja, und auch die Zuschauer, ne?
Ja, also. Zuschauer ist auch, aber das haben sie zum Beispiel, waren wir zur Ostsee-Rallye, das auf dem Truppenübungsplatz in Putlos, also Schleswig-Holstein an der Ostsee direkt. Und da zum Beispiel ist halt einfach ohne Zuschauer gelaufen. Da gab es auch noch ein paar andere Veranstaltungen, wo das so lief. Das geht dort recht gut, weil man die gut wegsperren kann, sozusagen. Aber es gab jetzt auch einige wieder mit Zuschauern. Da haben sie es viel jetzt mit Eintrittskontrollen tatsächlich, also irgendwo weiträumig abgesperren und Maskenpflicht dann die ganze Zeit gemacht. Ja.
Aber wenn du selber fahren willst, brauchst du ein Auto, oder?
Ja.
Und ist da was in Planung? Oder
da steht was in der Garage, was noch fertig gemacht werden muss.
Lass mich raten, da stehen die Zahlen 106 drauf.
Nee, 206.
Oh. Upgrade.
Doppelt so viel.
Okay, und wann wird das Ding fertig? Oder was,
wie sieht's eigentlich aus? Eigentlich sollte es schon lange fertig sein, aber in letzter Zeit gab es ein bisschen Lieferprobleme und ähnliche Sachen. Und Zeit ist, ja, auch wenn ich offiziell so nichts mache, aber...
Ja, und muss man da so richtig einen Überrollbügel reinbauen in solche Sachen?
Käfig. Überrollbügel reicht nicht.
Mhm.
Also es muss wirklich von der A-Säule bis zur B-Säule und von der B-Säule dann nach hinten noch eine Abstützung.
Und das ist mir ziemlich kompliziert vor.
Ja, ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Ja, was? Nichts mehr mit Schlafen dann, ne, wenn du so
viel... Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Das stimmt allerdings. Ja.
Krass.
Naja, und dann halt andere Sitze, andere Gurte, es ist schon. Also gut, der finanzielle Aufwand, ja, um so einen Umbau zu machen, ist schon nicht ganz ohne. Also ich sag mal, für den Innenraum alleine sollte man mal so 2-3 einplanen. Also ja, bei 3.000 Euro.
Da hast du aber schon viel selber gemacht.
Ja, es geht.
Mhm.
Also es kommt auch immer drauf an, was ich natürlich irgendwo qualitativ haben will, wo ich damit fahren will und so weiter. Also das, ob ich jetzt bloß sage, ich will bloß in Deutschland die kleineren Rallyes fahren, da kann ich die Sitze 10 Jahre fahren. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine National A, also eine große Veranstaltung fahren will, wie die AVD Sachsen Rallye, dürfen die Sitze und die Gurte bloß 5 Jahre alt sein. Ja.
Macht Sinn, ne? Hast du schon mal so ein Crash miterlebt?
Selber noch nicht. Wir sind aber letztes Jahr zur Rallye Erzgebirge waren wir darauffolgendes Fahrzeug auf einen Unfall, die direkt gebrannt haben. Da, also um eine Kurve rumgekommen und vielleicht 150 Meter, 200 Meter vor uns hat man nur noch so einen Feuerball gesehen und schwarzen Rauch über die Strecke. Wird eben schon erstmal anders. Wenn man dann 4 Füßeln dahinter sieht, ist man dann doch wieder ganz froh, dass man nicht mit seinem kleinen 4-Kilo-Löscher anfangen muss, dort hier den Leute rauszuziehen.
Sind die rausgekommen?
Ja.
Ja.
Und so gewisse Dreher und sowas hat man natürlich auch mal. Also hat man auch auf der Rallye Erzgebirge mal einen Verbremser, mal, ja.
Noch eine Frage. Wirkt sich deine Rallye-Fahrbegeisterung auch auf deinen normalen Straßenverkehr aus?
Ja, ich sag mal, also gerade jetzt im Sommer, wo so keine Veranstaltungen waren, da jucken dann doch ein bisschen die Finger oder die Füße.
Da fährt man halt einfach mal nach Chemnitz auf der Autobahn und zurück, weil man
Das nicht. Weil Autobahn ist mir dann zu langweilig. Das geht bloß geradeaus. Ja. Also da will ich schon eine schöne Straße so zwischen ein paar Dörfern haben, wo wir da mal ein paar Kurven sind, ein bisschen durch den Wald und so. Und das abends, wenn jeder mit Licht oder jeder normale, sag ich mal, mit Licht fährt, dann ist halt das Risiko relativ überschaubar, würde ich sagen, dass man da überrascht wird von anderen Verkehrsteilnehmern, höchstens halt Rehe oder so mal.
Dafür hast du ja einen Käfig drin.
Oder ein Fahrradfahrer, der ziemlich dunkel angezogen ist.
Ja, der hat Pech gehabt.
Na, das wäre schade, wenn der Pech gehabt hat. Ich kann mich noch erinnern, als wir unseren Führerschein frisch hatten damals, vor 100 Jahren, da musste man natürlich auch mal testen, was mit so einem Auto geht, ne? Und was nicht. Hat mein bester Freund irgendwie sich das Auto von seinem Vater ausgeliehen. Und dann sind wir auf dem Feldweg geheizt und wollten mal gucken, wie schnell das Ding geht. Und wir haben gemerkt, ab 100 merkst du keine Schlaglöcher mehr. Da fliegst du quasi drüber über die Dinger. Das ist schon auch eine faszinierende Wahrnehmung. Sollte man zu Hause trotzdem nicht nachmachen. Ne? Also für alle, die das jetzt hören, lasst Papis Auto stehen. Lasst Papis Auto ganz. Und wenn ihr Rallye fahren wollt, dann sucht euch Leute, die da will Ahnung von haben und euch da überhaupt erstmal heranführen. Das muss man lernen, denke ich, wie alles andere auch, oder?
Ja, also so direkt jetzt. Also ich bin letztes Jahr auch Sulingen eingestiegen. Also auch ein DRM-Lauf, ein großer Lauf. Es war schon relativ hart. Also da... Ich habe auch den Fahrer nie zuvor gesehen gehabt. Das war schon ein bisschen brutal. Der wurde mir auch davor davon abgeraten, aber es ging gut, aber ja, also man sollte auf jeden Fall zuvor sich da mal mit jemand unterhalten, der schon mal so ein bisschen Erfahrung da gesammelt hat. Und genau. Also alleine, weil die zeitlichen Abläufe und das Ganze drumherum ist halt nicht so ganz von Papa und
genau.
Ganz einfach zu verstehen, wie es im Reglement drin steht und wie auch immer. Auch die finanzielle Hürde als Beifahrer ist recht hoch, sage ich mal, weil die Ausrüstung dann doch recht viel kostet. Also,
was braucht man als Beifahrer?
Naja, insgesamt muss jeder Fahrer einen Helm, ein Kopfrückhaltesystem, zum Beispiel ein Hans, also so was man, ja, was um den Hals rumgeht, wo man dann einen Helm quasi einhängt, dass man, wenn man jetzt einen Einschlag hat, dass der Kopf nicht so weit nach vorne kann, dass man die Wirbelsäule überdehnt. Mhm. Also überstreckt dann hier und genau, dann feuerfeste Unterwäsche, also Socken, lange Unterhose, ein Hemd, eine Kopfhaube, eine Fahrerschuhe halt einfach, dann ein Overall, der feuerfest ist, genau. Und für den Helm auch noch ein Intercom, also eine Gegensprechanlage, dass man sich verständigen kann.
Und was kostet das alles zusammen?
Der ganze Spaß hat mich letztes Jahr so ungefähr 1300 Euro gekostet. Jo. Und dazu kommt natürlich noch die Lizenz, die dann ein Jahr gültig ist. Und die auch mittlerweile nicht mal ganz billig ist.
Okay. Also, falls ihr da draußen irgendwie denkt, wir als Super müssten mal eine Rallye veranstalten, ich würde für bei einer Seifenkissen-Rallye sofort mitmachen. Genau, für alles Größere müssen wir uns Profis an den Tisch holen. Das haben wir heute mit dem Lukas gemacht. Lukas, schön, dass du da warst. Wir sind ein regionaler Podcast und unsere Wundertypen bringen uns immer noch eine regionale Empfehlung mit. Bei dir aus der Region Stanggrün, Hirschfeld und Umgebung. Wie sieht's denn aus? Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, wer so gerne gute Wurst isst oder...
Oh, da bin ich dabei.
So, weil schön zum Fleischer geht, da kann man immer gut beim Landhof anhalten, das ist in Obergrinitz, beziehungsweise auch die hat auch eine Filiale in Hirschfeld, gibt sehr gute Wurst und alles mögliche. Und
Imbissmäßig so, oder ist das?
Nee, richtig Fleischer. Fleischer und die haben aber auch so Gläser mit Soljanga und allem möglichen schon fertig. Also
selber gemacht?
ja, wenn mal keine Zeit groß ist oder auch für eine Rüstzeit zum Beispiel ist das ganz gut. Da kriegt man gleich so 5 Liter Eimer mit Soljanka oder mit Gulasch, wo man dann recht viel draus machen kann.
Also damit hast du mich jetzt. Ich habe ja gerade aufgeschrieben, Landhof Oberkrienitz. Wo war die andere Filiale?
In Hirschfeld.
Hirschfeld.
Wo ist denn das in UBC?
Das ist oben beim Jojo, also die Stankgrüner Straße, einfach weiter hintergefahren. Richtung dann Umgehungsstraße nach Stankgrün. Hast du mal so, so eine Einfahrt.
Aber an der Nebenstraße, nicht an der Umgehungsstraße.
Ja, an der Stankgrüner Straße. Einfach die Querstraße von der Hauptstraße in Oberkrienitz über zur Umgehungsstraße. Jetzt mal rechts weg, so ein kleines bisschen.
Hinter der Gartenanlage irgendwann sozusagen.
Nee, vor der Gartenanlage.
Okay, bevor wir uns hier in Details verlieren, also ich habe Google Maps und ich bin als Jugendpfarrer immer mal im Kirchenbezirk unterwegs, JGs besuchen und da hat man oftmals keine Zeit, vorher noch was zu essen, weil man halt hier im Kirchenbezirk auch eine Weile fährt, ganz oft. Zu euch runter, 20 Minuten, 30 Minuten.
Kommt drauf an, wie man fährt.
Genau. Du wahrscheinlich 15 Minuten, ich wahrscheinlich 30 Minuten. Und wenn ich dann noch beim Landhof in Oberkrienitz oder in Hirschfeld anhalte, um mir noch schnell was zu essen zu
holen,
dann dauert es noch länger. Aber dann bin ich wenigstens satt, wenn ich bei euch ankomme. Ja, Lukas, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Rudi, vielen Dank. Uns auch, Rudi, danke, dass du den Lukas mitgebracht hast. Euch da draußen, schön, dass ihr zugehört habt und dabei wart. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast aus deinem Jupfer Zwickau. Mir bleibt nur noch, euch einen gesegneten Tag zu wünschen, wann und wo auch immer ihr das hier gerade hört. Und falls ihr gerade Bock auf eine Wurst habt, Landhof Oberkrienitz Hirschfeld, wenn ihr mal Rallye fahren wollt oder euch dafür begeistert, schaut einfach mal bei der nächsten, wie hieß die Rallye?
Sachsen-Rallye
in
Zwickau und Umgebung vorbei.
Genau. Ja, bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Tschüss.
Bist du wahnsinnig?
Ich habe mit dem einmal telefoniert und den Rest per E-Mail geklärt. Ich stand eher auf der Nennliste, wie dass ich meine Ausrüstung hatte, wie dass ich eine Lizenz hatte. So.
Ich habe meinen Töchtern verboten, mit Leuten zu fahren, die sie nicht kennen. Weil da lassen Leute ihr Leben, weil irgend so eine Niesdien am Lenkrad sitzt.